Manchmal fällt es einem ja so blitzartig wie Schuppen von den Augen. Das ist doch überhaupt nicht lebenswichtig. Was mache ich denn da? Warum rege ich mich denn darüber auf? Wirklich wichtig sind doch eigentlich ganz andere Dinge. Manchmal ist das auch das Ende vieler Überlegungen und Grübeleien. Was zählt wirklich in meinem Leben? Wozu bin ich denn überhaupt da? Was bleibt eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin? Und ich denke, so muss es auch dem jungen Mann ergangen sein, von dem wir hier in der Geschichte hören, der Jesus begegnet ist. Er hat tiefe Lebensfragen, auf die er alleine keine Antwort mehr findet. Und ich lade Sie und dich ein heute Morgen, dass wir uns gemeinsam diesen jungen Mann und seinen Dialog mit Jesus etwas nähern. Um was geht es eigentlich dabei? Ich schlage vor, dass wir das unter drei Fragestellungen tun. Und zwar einmal wichtige Lebensfragen. Dann möchte ich etwas sagen zu vier Irrtümern, die Jesus hier in diesem Text behandelt. Und dann die dritten und letztens die Frage nach dem Happy End. Also zunächst einmal die wichtigen Lebensfragen. Ein reicher junger Mann kommt zu Jesus. Junger Mann, von dem griechischen Ausdruck wahrscheinlich so zwischen 25 und 40 Jahre alt, also kein ganz junger Mann mehr nach heutigem Verständnis, aber doch noch in den besten Jahren ein junger Mann. Vielleicht adelig, großes Vermögen geerbt, lebt, könnte man sagen, auf der Sonnenseite des Lebens, ihm fehlt nichts, er ist gesund, reich, was willst du mehr? Sollte man denken, aber er ist irgendwie doch nicht zufrieden. Er spürt, ihm fehlt etwas. Das kann nicht alles im Leben sein. Und plötzlich kommt so ein lichter Moment, manchmal schlagartig, manchmal am Ende eines langen Weges von Grübeleien und Überlegungen über das Leben. Und ich glaube, das gibt es auch heute noch. Denken wir nicht, dass es nicht auch außerhalb der Gemeinde und Kirchenmauern Menschen gibt, die sich tiefe Lebensfragen stellen, die nicht zufrieden sind, die ahnen, es müsste doch eigentlich mehr geben im Leben. Sie geben es vielleicht nicht offen zu, man sieht es ihnen auch nicht auf Anhieb an. Manchmal ist es ein kurzer Flash und wenn was Schlimmes passiert, eine schlimme Nachricht kommt, der Freund oder jemand aus der Familie hat Krebs oder jemand aus dem nahen Bekanntenkreis verstirbt, plötzlich. Und dann kommen so tiefe Lebensfragen, die man sonst eigentlich im Alltag nicht stellt. Aber dann stellen sie sich plötzlich und dann wird auch das Lebensgerüst irgendwie durchgerüttelt und man merkt plötzlich, ich muss mal über grundsätzliche Dinge in meinem Leben nachdenken. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Was tue ich eigentlich hier? Tue ich das Richtige und das Wichtige? Will ich ewig so weiterleben? Was ist der eigentliche Sinn hinter all dem, was ich tue? Was ist richtig und wichtig? Geld, Vermögen, Haus, Familie, Kinder, Erfolg im Beruf, Anerkennung bei Menschen. Was sind eigentlich die Dinge, die zählen und die mir wirklich wichtig sind? Was bleibt eigentlich? Warum bin ich trotz allem, was ich erreicht habe, so unzufrieden? Gibt es mehr? Was ist das Eigentliche im Leben? Der junge Mann kommt alleine mit diesen seinen Fragen nicht weiter. Er sucht das Gespräch mit einem anderen, einem Experten, den er als kompetent ansieht, ihm weiterzuhelfen. Er geht nicht zu einem Familienangehörigen, er geht auch nicht zum Priester oder Schriftgelehrten oder zu den Pharisäern. Er geht zu diesem neuen jungen Rabbi, Jesus, der anders lehrt als die sonstigen religiösen Führer. Von ihm verspricht er sich wirklich hilfreiche Antworten für seine Fragen. Wohin gehen eigentlich die Menschen heute, wenn sie solche Fragen umtreiben? Gehen sie zu einem Kollegen? Greifen sie zu einem der vielen Ratgeberbücher? Oder gehen sie zu einem Pfarrer, einem Pastor? Besuchen sie vielleicht eine Gemeinde und suchen hier Antworten? Ich weiß es nicht. Sie können ja selbst mal überlegen, Wohin würden denn solche Menschen, die Sie kennen, gehen, wenn sie so tiefe Lebensfragen haben, die plötzlich durch eine Krise in ihrem Leben ausgelöst worden sind? Der junge Mann hier in der Geschichte, der ist schon zu gewissen Einsichten gekommen. Er weiß, dieses Leben ist nicht alles. Das eigentliche Leben, das ewige Leben, das kommt noch. Also er fragt nach dem, was seinen Reichtum überdauert, was mehr ist. Weil er hat ja schon alles eigentlich erreicht in seinem Leben. Mehr kann man ja nicht vom Leben erwarten, rein äußerlich gesehen. Und er fragt deshalb etwas tiefer und sagt, was bleibt denn am Schluss noch? Und ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Die Frage hier nach dem ewigen Leben, die auch so in der damaligen Zeit im Judentum verstanden wurden, das ewige Leben, das zukünftige Leben bei Gott. Da möchte er hin. Das ist seine Sehnsucht. Und das ist ja eine enorm wichtige Einsicht, die er hier schon gewonnen hat. Er ist eigentlich auf dem richtigen Weg. Und nun kommt seine Logik, die sicher aus seiner religiösen Tradition herrührt, aber es andererseits auch tief menschlich ist und die wir auch verstehen. Die Logik ist, ich muss hier und jetzt etwas tun, um hinterher im ewigen Leben etwas zu empfangen oder überhaupt daran Anteil zu haben. Durch gute Taten hier und jetzt kann ich mir das jenseitige Leben sichern. Also hier und jetzt vorsorgen, damit ich einmal jenseits im anderen Leben auch was habe. Logisch. Gute Idee, oder? Gutes tun, was hier im Griechischen steht, das meint auch das, was wir vielleicht auch am meisten darunter verstehen, nämlich das sittlich Gute. So ist das auch zu verstehen vom Griechischen her. Und Jesus stellt dann klar dem jungen Mann und sagt, aber eigentlich ist nur einer gut und das ist Gott. Und wenn du wirklich das Gute tun willst, dann musst du dich an Gott wenden. Gott kann sagen, was wir Gutes tun sollen. Er ist der Adressat für diese Frage. Und dann im weiteren Gespräch mit Jesus klärt Jesus eigentlich 4 Irrtümer auf. Und das ist jetzt mein zweiter Punkt. Wir sprechen über die 4 Irrtümer. Der erste Irrtum, die 10 Gebote gelten nicht mehr. Irrtum. Jesus sagt doch tatsächlich dem jungen Mann, willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Moment mal, hat Jesus den Römerbrief nicht gelesen? Wir sind doch gerettet allein aus Glauben. Und nicht durch Werke. Oder hat Paulus seine Rechtfertigungstheologie allein aus Glauben da nicht richtig Jesus in seiner Lehre verstanden? Was gilt denn nun? Jesus macht es geschickt. Er stößt den jungen Mann nicht vor den Kopf und maßregelt ihn nicht sofort und sagt, ach, vergiss das mit den Geboten, die kann sowieso kein Mensch alle halten, den Nächsten lieben wie sich selbst und so weiter. Damit kannst du nicht zum ewigen Leben gelangen. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus lässt das erst einmal in seiner Frage so stehen nach den Geboten. Denn das war das Übliche. Die Menschen hatten viele Gebote gemacht und Ratschläge erteilt zur Zeit Jesus. Und deshalb fragt der junge Mann, aber welche Gebote denn? Es gab wohl so um die 614 Gebote und Verbote im Judentum zu dieser Zeit. Und da kann man schon mal fragen, ja, welche sind denn die wichtigsten? Und das war ja auch andere Fragen von Menschen, die zu Jesus kamen, sagen, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Wir können nicht unterscheiden bei all den vielen Geboten, die wir beachten müssen, was ist denn eigentlich wichtig? Und deshalb ist diese Frage durchaus verständlich, die der junge Mann hier stellt. Und Jesus klärt ihn ja dann auch auf und verweist auf die 10 Gebote. Erst einmal die zweite Tafel der 10 Gebote, nämlich die Gebote, die unser Verhältnis zu Mitmenschen betreffen. Die zählt Jesus ja auf, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Also all Dinge, die mit unserem Nächsten zu tun haben, die zählt Jesus hier auf. Also Jesus korrigiert diese Praxis der 10 Gebote, der Erfüllung der 10 Gebote nicht. Es ist und bleibt gut, den Willen Gottes zu tun. Und Jesus bestätigt das an diesen und auch an anderen Stellen im Neuen Testament, dass diese 10 Gebote noch gelten. Er sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, auch tatsächlich. Das heißt, Jesus legt schon Wert darauf, dass diese 10 Gebote noch gelten. Auch Paulus schreibt im Römerbrief, im Kapitel 13, noch von den gleichen Geboten, wie Jesus sie hier auch zitiert, und gipfelt Paulus dann in dieser Aussage, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also für Paulus ist das auch noch wichtig, aber er sagt, die Liebe ist der größte und damit fast all diese Gesetze, die mit dem Nächsten, mit meinem Mitmenschen zu tun haben, werden zusammengefasst in dem, dass ich nichts tue, was meinen Mitmenschen verletzt, was die Liebe verletzt. Andere Gebote, die verschärft Jesus sogar in der Bergpredigt. Ich erinnere daran, dass er öfter gesagt hat, zu den Alten ist gesagt, also früher ist gesagt worden, ich aber sage euch. Er sagt, zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht Ehe brechen, aber ich sage dir, wenn du schon eine Frau ansiehst, sie zu begehren, hast du schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und im Alten Testament heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, ich aber sage euch, ihr sollt eure Feinde lieben. Also Jesus überhöht noch einmal die Gebote und gibt ihnen damit noch mehr Bedeutung. Aber, also, die 10 Gebote sind bis heute nicht aufgehoben, sind ein absolut richtiger Maßstab für unser Leben. Aber, jetzt kommt der zweite Irrtum. Durch gute Taten kommt man in den Himmel. Irrtum. Durch gute Taten kommt man nicht in den Himmel. Der junge Mann sagt, hallo Jesus, was du da aufzählst an Geboten, das habe ich alles gehalten. Da muss ich mir nichts vorwerfen. Und das kann durchaus so sein, dass er sich gegenüber seinem Nächsten, gegenüber den Eltern einwandfrei verhalten hat. Dass er niemand getötet hat, niemand bestohlen hat, nicht gelogen hat. Das kann durchaus sein, dass er ein sehr anständiger Mensch war. Im Markus-Evangelium heißt es in dieser Geschichte, dass Jesus den jungen Mann ansah und ihn liebgewann. Ist doch sympathisch irgendwie. So einen Kerl möchte man doch zu einem Freund haben, der erstens einmal reich ist und dann auch ein guter, anständiger Kerl ist, der die Gebote achtet und mit meinen Mitmenschen gut umgeht. Eigentlich tolle Sache. Aber nun fügt Jesus in der Geschichte etwas Entscheidendes hinzu. Er sagt nämlich zu ihm, komm, folge mir nach. Das hat er auch zu vielen anderen seiner Jünger gesagt, die Menschen, die er gerufen hat, denen hat er gesagt, komm, folge mir nach. Und die haben dann alles stehen und liegen gelassen, wie der Petrus, der Johannes, die ihr Fischerhandwerk liegen gelassen haben und sind Jesus nachgefolgt. Wir kommen noch nachher auf die Frage des Happy Ends. Das Halten der Gebote gegenüber den Mitmenschen, das lassen wir so stehen. Jetzt aber kommt die erste Tafel der 10 Gebote, die führt jetzt Jesus auf. Er hat zunächst die zweite Tafel aufgeführt, wo es um das Verhältnis zu den Mitmenschen geht. Jetzt kommt die erste Tafel, wo es um unser Verhältnis zu Gott geht. Und da heißt es ja am ersten Gebot von den 10 Geboten, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das ist genau das, was Jesus hier mit seinem Ruf, komm, folge mir nach, deutlich macht. Es geht um mich, es geht um Gott selber, es geht darum, Jesus nachzufolgen. Darum stellen sich hier jetzt die entscheidenden Fragen. Wie sieht es damit aus? Bist du bereit, mir nachzufolgen? Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Gott? Folgst du Jesus nach? Hast du eine persönliche Beziehung zu ihm? Lebst du mit ihm? Setzt du dein ganzes Vertrauen auf ihn? Ist er dir wichtiger als alles andere? Darauf kommt es dann wirklich an. Gute Taten allein retten uns nicht. Nicht unsere Leistung bringt uns in den Himmel. Niemals. Und niemals wird ein Mensch alle Gebote vollkommen halten. Und die Bibel sagt uns, wenn du einmal nur eines der Gebote nicht hältst, dann ist es so, als wenn du die ganzen Gebote nicht gehalten hättest. Es ist also vollkommen ausgeschlossen, dass ein Mensch durch gute Taten in den Himmel kommt. Allein der Glaube an Jesus Christus und unsere persönliche Beziehung zu ihm entscheiden über unsere Zukunft im ewigen Leben. Aber die Gebote behalten für uns als Christen ihre Gültigkeit. Nicht um sich damit den Himmel zu verdienen, aber um ein gelingendes Leben danach zu gestalten. Es ist nach wie vor das Beste im Leben, sich nach den 10 Geboten zu richten. Der dritte Irrtum. Geldspenden vermehrt den Schatz im Himmel. Irrtum. Nun spricht Jesus im Gespräch mit dem jungen Mann noch einen wunden Punkt an. Was den jungen Mann eigentlich bewegt, ist, dass er zusätzlich zu seinem enormen Vermögen gerne noch als Sahnehäubchen obendrauf das ewige Leben hätte. Das wäre eigentlich das Angenehme. Vermögend und reich und obendrauf auch noch das ewige Leben dazu. Perfekt. Und das macht Jesus jetzt kaputt, diese Erwartung. Vers 21 sagt Jesus dazu: Willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Die passende Anzeige bei eBay könnte dazu lauten: Tausche irdisches Vermögen gegen himmlisches. Geht es wirklich darum? Ist das so gemeint? Je mehr Geld ich spende, umso größer wird mein Schatz im Himmel. Je mehr ich weggebe an andere, umso größer wird mein Schatz im Himmel. Und so sicherer habe ich einen guten Platz in der ersten Reihe? Nein. Das Wort für vollkommen, was hier gebraucht wird, telos im Griechischen, ist das Ziel, die Vollendung, die Erfüllung, die Kulmination eigentlich so. Und Jesus sagt das ja auch an anderer Stelle in der Bergpredigt: Wenn du Spitze sein willst, dann mach es wie Gott, denn er ist auch Spitze. Sei so barmherzig und so voller Liebe, wie Gott auch ist. Dann bist du so vollkommen, wie Gott auch ist. Strebe danach, so vollkommen zu leben, so barmherzig und so voller Liebe zu sein, dass du auch deine Feinde lieben kannst. Und das ist die Art Gottes, weil Gott ist vollkommen. Gott ist Spitze und du kannst als sein Kind auch so werden. Das ist das Ziel. Gib alles, denn auch Gott hat alles gegeben für dich. Dieser Gedanke steckt dahinter. Liebt eure Feinde, seid so vollkommen in der Liebe, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus möchte, dass wir einen Schatz im Himmel haben, aber nicht durch das Spenden oder Verschenken unseres Vermögens, sondern indem wir unser Herz ihm schenken. Es geht also Jesus im Gespräch mit dem jungen Mann nicht um ein Tauschgeschäft, irdisches Vermögen gegen himmlisches Vermögen, sondern darum: Mach dein Herz frei von Dingen, die so einen großen Platz einnehmen in deinem Leben, damit dein Herz frei wird für Gott. Und da kann man ja die Frage anschließen: Womit könnte denn unser Herz sonst noch besetzt sein? So ganz viele Vermögende sehe ich heute Morgen hier nicht unter uns. Würde uns das dann nicht so betreffen an dieser Stelle. Aber ich habe darüber nachgedacht und denke schon, dass Jesus das darüber hinaus meint, was er auch an manchen anderen Stellen sieht. Dass wir uns fragen müssen, womit ist unser Herz eigentlich besetzt? Und das kann ja sein, wenn man frisch verliebt ist, ist es mit der Freundin, mit dem Freund besetzt, dann ist einfach das Herz damit, ja, man hat eigentlich nichts anderes mehr dann im Kopf. Es können Sport sein, es kann sonst ein Hobby sein, Freizeitbeschäftigung. Es können viele Dinge in unserem Leben sein, die uns einfach gefangen nehmen. Es kann auch manchmal das Studium sein, was natürlich von uns fordert. Es kann die Arbeit sein, die sehr fordernd ist. Wenn jemand als Workaholic viel arbeitet und viel arbeiten muss, dann kann das zum Inhalt werden und das verdrängt eigentlich alles andere im Leben. Es kann manchmal die Jagd nach Anerkennung oder Erfolg sein. Aber es können auch Dinge sein wie die Sorgen, die einem umtreiben durch Krankheit, durch Dinge, die einem einfach im Leben so beschwerlich machen, dass man einfach so besetzt ist in seinem Kopf und auch in seinem Herzen, dass da kein Platz ist für irgendetwas anderes. Es kann natürlich auch das Vermögen sein, materielle Dinge. Aber es kann im Gegenteil auch die Armut sein, die einem so viel Sorgen macht, dass man eben nicht genug hat, dass davon das ganze Denken blockiert ist. Und Jesus sagt nun in Bezug darauf, auf das Herz, auf das menschliche Herz: Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt, ihr könnt nicht Gott dienen und noch irgendwelchen anderen Dingen. Man kann nicht besetzt sein von so vielen anderen Dingen in seinem Herzen und sagen, ja, gleichzeitig möchte ich auch noch ganz mit Gott unterwegs sein. Das schließt sich offensichtlich nach den Worten Jesus aus. Es geht also darum, auszuräumen, was den ersten Platz in unserem Herz einnimmt, weil es uns letztlich hindert, ganz Gott zu gehören, ganz Jesus nachzufolgen. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, und wir merken immer wieder den Bezug, versuche ich herzustellen, zwischen dieser Geschichte und auch der Bergpredigt, weil Jesus vollkommen kongruent ist in dem, was er sagt, was er in der Bergpredigt gesagt hat und auch hier diesem jungen Mann sagt, das stimmt alles miteinander überein. Jesus sagt in der Bergpredigt diese radikale Metapher, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Es ist besser, wenn du mit einem Auge ins Himmelreich eingehst, als mit zwei Augen in die Hölle. Das ist eine starke Metapher. Oder wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hau sie ab. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, sondern das ist eine starke Metapher, einfach zu sagen, sei so radikal in deinem Leben, merz alles aus, tu alles raus, was dich irgendwie hindert, Gott an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Also wir können, wenn wir das hier zusammenfassen an dieser Stelle, die Lehre Jesu bezüglich des ewigen Lebens ist an dieser Stelle durch diese Geschichte also dreifach. Gebote halten wäre das Erste, ist okay, sollten wir tun, aber das rettet uns nicht. Zweitens, wir sollten Gott unser ganzes Herz schenken und ihm den ersten Platz im Leben geben. Und als Drittes, wir sollten ihm nachfolgen und die persönliche Beziehung mit Jesus pflegen. So, nun kommen wir zu einem vierten Irrtum. Der vierte Irrtum lautet, Reiche kommen nicht in den Himmel. Irrtum. Die Jünger Jesus sind ja entsetzt nach diesem Geschehen, nach dieser Begegnung mit dem jungen Mann, weil Jesus wendet sich schließlich an sie und gebraucht dann diese legendär gewordene Metapher mit dem Nadelöhr und dem Kamel und sagt also, ein Kamel geht nicht durch das Nadelöhr und so wenig kommt ein Reicher in den Himmel. Und dann sind sie völlig entsetzt und sagen, ja, wer kann denn dann noch gerettet werden, wenn das so damit ist? Jesus sagt nicht, dass es unmöglich ist, dass Reiche in den Himmel kommen. Sie sind nicht per se ausgeschlossen, nein. Aber sie haben es viel schwerer als andere. Siehe auch dieser junge Mann hier. Der Reichtum stellt tatsächlich eine Gefahr dar, sich eben darauf auszuruhen, darin seine Sicherheit zu sehen, auf die irdischen Dinge zu vertrauen und nicht auf Gott zu vertrauen. Und die Beschäftigung mit dem Reichtum, auch den Reichtum zu sichern, zu vermehren, kann uns davon abhalten, Zeit und ein freies Herz zu haben, um Gott zu suchen und ihm das ganze Leben anzuvertrauen. Ich fand in einem Kommentar von Gerhard Meyer, Theologe und ehemaliger Landesbischof von der Württembergischen Landeskirche, der schreibt dazu, Reichtum ist nach der Bibel versuchlich. Wir sollten dieser Versuchung mit wachen geistlichen Augen entgegentreten. Da muss man drüber nachdenken, da will ich jetzt nicht weiter ausführen. Im Neuen Testament wird uns auf jeden Fall in verschiedentlich geschildert, welche Menschen leichter zu Gott finden und zum Glauben oder zum Reich Gottes und welche schwerer. Wenn ich euch jetzt ein paar Beispiele aufzähle, wisst ihr sicher selber ganz leicht die Antwort. Wer findet leichter zum Glauben an Jesus Christus? Ein Gesunder oder ein Kranker? Ein Kranker. Ein Sünder oder ein guter Mensch? Ich denke an den Zöllner und den Pharisäer im Tempel. Ein armer oder ein reicher Mann? Die Geschichte hier, die wir heute Morgen hören. Ein hochgebildeter oder ein einfach gestrickter Mensch? Wer findet leichter zum Glauben? Und dazu lesen wir jetzt hier aus 1. Korinther 1, 26 bis 29. Ich glaube, das ist angezeigt. Ihr könnt das mal kurz lesen. Kommt euch das vielleicht in Erinnerung, was Paulus da schreibt von den ganz einfachen Menschen und von den hochgebildeten Menschen? Ich würde sagen, das ist doch mal eine frohe Botschaft für alle oder für viele von uns heute Morgen zu sagen, ja, also gut, ich bin auch dabei. Ich bin vielleicht ein Kranker. Ich bin vielleicht ein Sünder. Dann bin ich bevorzugt, dann kann ich bevorzugt in das Reich Gottes eingehen. Ich bin vielleicht nicht so hoch gebildet. Dann habe ich also eine Chance bei Gott. Ja, wir haben eine Chance bei Gott. Auch alle Menschen haben eine Chance bei Gott. Alle Menschen können zu Gott kommen. Ja, und jetzt die letzte Frage, die Frage nach dem Happy End. Die müssen wir auch noch behandeln. Vers 22, der junge Mann ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Er war ja mit dieser Frage zu Jesus gekommen und ich glaube, er hatte sich insgeheim gehofft, wie ich schon gesagt habe, er würde gern noch zu seinem Vermögen noch das Sahnehäubchen obendrauf bekommen, noch das ewige Leben zu seinem Vermögen, das würde passen. Und jetzt hat Jesus das irgendwie zerstört. Er musste abwägen, wie viel ist mir das ewige Leben wirklich wert? Oder ist mir mein Reichtum letztendlich doch wichtiger? Aber man sollte bedenken, das Leben ist mehr als 70 oder 90 Jahre herrlich und in Freuden. So heißt es ja von dem reichen Kornbauer, nachdem er größere Scheunen gebaut hatte. Er lebte herrlich und in Freuden. Und dann kommt Gott und sagt, du Narr. Man kann nicht Gott und noch vieles andere Wichtige im Leben haben. Nicht Gott und den Mammon, nicht Gott und Pünktchen, Pünktchen. Ich möchte einfach Mut machen, gib ihm den ersten Platz in deinem Herzen. Mach ganze Sache mit Jesus. Sag, mein Herz soll ungeteilt Gott gehören. Und mach das heute Morgen noch einmal neu fest oder mach es zum ersten Mal fest. Ja, mein Leben soll ganz Jesus gehören. Und dann kann es auch ein Happy End geben, anders als hier in der Geschichte. Vielleicht dieses Happy End wie bei dem Finanzbeamten aus Äthiopien, der von Philippus das Evangelium hörte und der anschließend seine Straße fröhlich zog. Das wünsche ich mir und auch Ihnen. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke, dass uns dein Wort immer wieder lehrt, was wichtig ist in unserem Leben und auf was es wirklich ankommt. Und lieber Herr, wenn wir heute Morgen darüber nachgedacht haben, dann bitte ich dich, dass du uns hilfst, auch so konsequent dir nachzufolgen, wie du es hier an diesen jungen Mann gerichtet hast, der danach traurig davon ging. Lieber Herr, hilf, dass wir heute Morgen fröhlich nach Hause gehen von diesem Gottesdienst, weil wir gemerkt haben, ja, es kommt wirklich darauf an, dir das ganze Herz und das ganze Leben zu geben und dann können wir wirklich fröhlich unsere Straße ziehen. Ich danke dir dafür, dass du alles für uns bereithältst und dass wir, ja, so ganz viele gute und schöne Dinge mit dir erleben dürfen, wenn wir dir unser ganzes Herz geben. Danke dafür, dass du uns dein Wort schenkst und dass uns immer wieder die Orientierung gibt, auch für unser Leben. Danke dafür. Amen.